Wunderbare, Gott ist gut. Gott liebt dich. Er liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn Jesus Christus für dich gegeben hat. Weil er will, dass du nicht stirbst. Er will, dass du Gemeinschaft hast mit Gott. Er will mit dir Nähe und Verbundenheit teilen. Er möchte mit dir reden, er möchte dich führen, er möchte dich leiten durch dein Leben. Gott liebt dich. Gott liebt dich so sehr. Das ist der Grund, warum du da sitzt. Vielleicht fühlst du dich jetzt nicht so, wie wenn es so wäre. Aber das ist eigentlich ein kleines Thema. Aber es ist so. Das ist eine Wahrheit, das ist das Fundament, dass Gott dich liebt. Gott ist gut. Er ist so wunderbar. Er ist wunderbar. Auf der Seite 11 im Heftli, das ist das Thema für heute. Ich spüre Gott nicht, wenn ich bete. Und habe oft gar keine Lust zum Beten. Was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Das ist das Thema von heute. Ich tue da lesen, was unten auf der Seite 11 steht. Wie soll ich mit jemandem reden, der für mich emotionell gar nicht präsent ist oder eventuell überhaupt nicht existiert? Da fühle ich eine gähnende Leere, einen Graben, einen Abgrund vor mir. Ich bin blockiert. Ich gebe auf. Ich bete nicht mehr oder höchstens noch in großer Not. Was mache ich falsch? Wie werde ich diese emotionelle Distanz zu Gott los? Das ist die Frage. Emotionelle Distanz, das heisst, man fühlt sich in den Gefühlen nicht so nahe. Das ist eine Gefühlssache, oder? Und das wissen alle, die verheiratet sind. Ich bin verheiratet, aber manchmal fühle ich mich nicht verheiratet. Ich fühle mich nicht verheiratet. Entweder vielleicht haben wir Meinungsverschiedenheiten, fühle ich mich jetzt nicht gerade wirklich hingezogen zu meiner Frau oder verheiratet. Ich bin am Arbeiten, im Geschäft, ich studiere etwas ganz anderes. Ich habe nicht das Gefühl, ich sei verheiratet, wenn ich in der Bude bin am Schreiner. Und doch bin ich verheiratet. Und wenn ich mich überhaupt nicht so fühle, dann gibt es irgendwo ein Papier, wo drauf steht, dass ich verheiratet bin. Und das ist Facts. Ob ich mich dann so fühle oder nicht, hat gar nichts mit dem zu tun. Tatsache ist, ich bin verheiratet. Oder? Das ist schriftlich niedergelegt, das ist, ich sage jetzt, gesetzlich verankert. Und so ist in der Schrift gesetzlich verankert, dass Gott dich gern hat. Das ist so. Auch wenn du dich nicht so fühlst, hat Gott dich gern. Auch wenn du dich nicht dreit fühlst von ihm, dreit dich Gott. Auch wenn du das Gefühl hast, du seist allein unterwegs, bist du nicht allein. Das ist das Fundament, ist das, wo wir unseren Glauben darauf aufbauen. Und für das sehen wir auf der Seite 12, da hat es so ein Häuschen und Leute ohne Häuschen. Und jetzt schauen wir mal, was die da sagt. Wo sind wir da? Da drauf. Ich finde es schon noch.
Ich möchte das Ganze erklären, was ich meine, anhand von einem Bild, anhand von einem Haus. Nennen wir es einfach so ein bisschen Glaubenshäuschen. Ein Haus, wo in der Regel ein Fundament oder mindestens eine gründliche Betonplatte hat, wo in der Regel nicht in der Luft oben schwebt, draussen ist es ein Baumhaus, sondern auf einem Grund und Boden. Gut verankert, gut abgestützt. Das nennen wir Tatsachen. Das, was wahr ist. Das, was stimmt. Lüge ist gesehen, du gehst dir wieder Chemie geben. Tun sie dich wieder zerstören zu Zürich, hat mir mal jemand gesagt, in dieser Phase. Wahr ist gesehen, die helfen mir. Wir müssen jetzt über einen gewissen Umweg etwas aufbauen. Wahr ist, Tatsache ist, dass du kannst beten. Dass du die Möglichkeit hast zum Gebet. Wir werden das immer mehr anschauen, auch diesen Sonntag wieder. Wahr ist, dass wir letzte Sonntag angeschaut haben, Römer 5, 1 und 2, durch ihn, habe ich manchmal wiederholt, durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir Zugang. Nicht durch Empfindung, durch bestimmte meditativ-emotionale Ereignisse, die sind alle wertvoll. Die können als Stütze dazukommen. Aber die allein machen nicht den Zugang auf. Das ist Tatsache. Wir werden heute in den Bibeltexten immer wieder das Blau antreffen und sagen, das sind die Tatsachen. Das ist Fundament. Jetzt als zweites, grün zeichnet, kommt der Glaube dazu. Wir müssen da unbedingt das Fundament ein bisschen verbreitern. Da müssen wir ausbauen. So. Jetzt kommt Glaube dazu. Glaube macht nichts anderes als Gott und ich zusammen. Ich bringe jetzt Gott in mein Leben rein. Ich bringe Gott und seine Zusagen über das Gebet in meinen Alltag rein. Das ist Gott. Das hat Gott gemacht. Das sind seine Zusagen. Und jetzt kommt Gott und ich. Ich integriere es. Ich nehme es zu mir. Ich bewerte das, entscheide mich und nehme es. Ich fange dem an, von zustimmen. Ich gebe dem Gewicht, was immer das mal sein, über das Gebet oder eine andere geistliche Wahrheit. Das ist Tatsache. Das ist Glaube. Und aus dem heraus entsteht das Dritte. Da drinnen entsteht Gefühl, Freude. Da innen lässt sich plötzlich leben. Das ist Empfindung, das ist Geniessen oder auch Weinen. Das ist ein Schrecken oder ein Halleluja bis zum Abwinken, Singen. Das ist das Dritte. Die sieht ungefähr so aus. Freiluft, Tisch, da hat es ebenfalls Leute, da hat es ebenfalls Leute und da hat es ebenfalls Leute. Wir brauchen das nicht. Weißt, wir sind gern draussen. Wir haben da Stimmung. Weißt, da hat es Mond und Sterne und das ist so schön und das ist schön, da hat es noch ein Feuerchen. Jetzt, das hebt eine gewisse Zeit. Aber sobald es kalt wird, wird es da schwierig. Sobald es regnet und windet, wird es da schwierig. Sobald du den Wunsch hast nach einem weichen Bett, kann es da auch schwierig werden. Und acht drauf. Geistliche Fragen oder das Geschenkli für Onkel Hans oder anders, haben wir die Tendenz, es nur immer so anzupacken. Was spürst du? Wir haben heute so eine Redewendung, ich komme noch nicht ganz schlau mit denen. Was sagt dein Bauchgefühl? Ich weiß nicht weiter, aber das die Amigs fühlen. Also, vorsichtig. Wenn ich alles da aufbaue, habe ich ein riesen Knusch. In vielen Fragen. Und gerade auch im Gebet viele Fragen.
Also er sagt, die Tatsache, das Blaue, das sei das Fundament und der Glaube baut darauf auf, das wäre der grüne Teil. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich nicht verheiratet fühle und ich weiss aber, es ist eine Tatsache, dass ich das bin, da kann ich meine Frau küssen, ich kann mit ihr in der Stube umeinander tanzen und irgendwann kommen die Gefühle schon. Die Gefühle kommen, wenn ich mich so verhalte, wie die Tatsache ist, dass ich verheiratet bin. Oder? Und wir wissen ja, wie das jemand aussieht, verheiratet zu sein. Man nimmt die andere Person ernst, man macht etwas mit ihr, man ist unterwegs, man hilft ihr, man lacht miteinander. Und wenn man einfach anfängt, das zu machen, wo eigentlich die Tatsache sagt, dass du jetzt machen sollst, dann kommen die Gefühle dann schon. Also das heisst, ich handle mit dem grünen Haus, das ist der Glaube, ich handle so, wie es die Tatsache mir sagt. Und wenn ich das mache, dann werden sich dann die positiven Gefühle einstellen. Und er hat gemeint, den Haufen seien geistlich so unterwegs, dass sie einfach mal schauen, wie sie sich fühlen. Sie stehen auf und schauen raus und sagen, ja, heute regnet es. Ja, Gott hat mich heute vermutlich nicht gern, weil er ja weiss, ich hätte mit dem Velo jetzt in die Gemeinde gehen oder was auch immer. Und dann bist du völlig nicht im Glauben. Dein Haus ist nicht auf ein Fundament bauen, oder? Du lebst nicht auf der Tatsache vom Wort, von dem, was Jesus gesagt hat. Du lebst irgendwo. Und das ist ein Problem. Auf dem Fundament kommst du nicht weit, wenn du keins hast. Aber wir glauben jetzt an die Tatsachen, die in der Bibel stehen. Und jetzt sehen wir da auf der Seite 12 unten dran, Tatsachen, die das Fundament legen. Da. Das ist Johannes 14. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Jetzt sehen wir das, was ich blau angemalt habe. Das wäre das Fundament. Jesus sagt, ich bin der Weg. Das ist die Wahrheit, das ist das Fundament. Mein Glaube verbindet sich jetzt mit der Tatsache, dass Jesus der Weg ist und sage, dort steht, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dann sage ich, also ich gehe also durch Jesus zum Vater. Das ist mein Glaube. Mein Glaube baut auf das Fundament, dass Jesus der Weg ist. Ich gehe mit dem eine Verbindung ein, mache das zu meinem Teil und sage, okay, dann gehe ich mit Jesus, bin mit Jesus unterwegs und komme zum Vater. Das macht dann der Glaube. Oder, eins unten dran, Jesus spricht, ich bin die Tür. Wie niemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also Tatsache ist, dass Jesus die Tür ist zum Vater. Wenn ich mich jetzt mit dem Glauben damit verbinde, heisst das, ich gehe durch die Tür ein und das Resultat wird sein, dass ich wieder Weide finde, das heisst einen Ort, wo es mir gut geht. So schaut er das an, so schaut jetzt das Heftchen das an, dass wir ein Fundament haben und unseren Glauben auf dem Fundament aufbauen. Im Hebräer 10, 19 bis 23 steht, das Blaue wäre wieder das Fundament, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch das Opfer seines Leibes und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes. Weiß jemand, was das heisst? Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert. Was steht da? Da steht, dass Jesus für uns gestorben ist. Und dass er am Tod, am Kreuz, den Weg frei gemacht hat für uns. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Tempel, also im Tempel innen, der Vorhang zerrissen. Und der Tempel hat die Menschheit abtrennt vom Heiligtum. Man hat also nicht können in Gottes Nähe kommen. Und wo Jesus gestorben ist, oder gestorben worden ist, sagen wir es mal so, man hat ihn ja gekreuzigt, umgebracht. Das hätte er ja lieber nicht wollen. Aber er hat das gemacht wegen dir und wegen mir. Darum ist Jesus gestorben. Und weil Jesus eben gestorben ist, ist jetzt der Zugang zu Gott frei. Und dann steht da, es sei das Opfer von seinem Leib. Er hat sich selber geopfert. Und jetzt haben wir einen Hohepriester. Ein Hohepriester ist ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Und im Hebräer steht auch, wir haben jetzt einen Hohepriester, der uns kennt. Jesus war Mensch gewesen. Er kennt deine und meine Probleme. Er weiß, wie es dir geht. Als Gott hat er vielleicht nicht gewusst, wie weit das ist, wenn man 40 Kilometer auf Jerusalem laufen muss. Nachdem er das musste machen, laufen zu Fuß, weiß er das. Er weiß jetzt, wie das weh tut, wenn man eine Blatter hat zum Beispiel. Oder wie es ist, wenn der Vater nicht so präsent ist. Der Vater von Jesus war irgendwie nicht so präsent. Also ich sage jetzt mal seinen Stiefvater. Oder? Er weiß, wie das ist, wenn man muss schaffen, im Handwerk nachgehen. Er weiß, wie das ist, wenn man ausgelacht wird und verspottet für seinen Glauben. Er weiß alle diese Sachen. Er ist ein Hohepriester, der dich versteht. Er kann mitleiden mit dir, wenn es dir schlecht geht. Und das ist ja das Wunderbare, dass wir einen Gott haben, der Mensch war, der weiß, wie es uns geht. Der Teufel weiß nicht, wie es dir geht. Nur vom Hören sagen. Er war nie Mensch. Aber Jesus war Mensch. Gott ist Mensch geworden, damit du gerettet werden kannst und damit er dich versteht und damit du jetzt einen Zugang hast zum Vater. Das ist das Fundament. Auf dem bauen wir auf, dass durch das Blut von Jesus du Zugang zum Vater hast. Ob du dich danach fühlst oder nicht, das hat mit dem gar nichts zu tun. Jesus ist zum Beispiel gestorben für die Sünde der ganzen Welt, für alle Menschen. Aber nicht alle Menschen gehen mit dieser Tatsache eine Glaubensverbindung ein. Und für diese Menschen hat das eigentlich keine Bedeutung, was Jesus gemacht hat. Das nützt ihnen nichts. Aber diese Menschen, die eine Glaubensverbindung eingegangen haben mit dieser Tatsache, die haben etwas davon. Auf die Tatsache vom Kreuz antwortet mir jetzt, der Paulus sagt dann, oder wer den Hebräerbrief geschrieben hat, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Was heißt jetzt das? Das sieht auch alles ziemlich kompliziert aus. Wir sollen ihm vertrauen, sehr gut. Das wäre ein Glaubensschritt, Gott vertrauen. Das steht einfach, jetzt können wir rangehen. Einfach mit einem ehrlichen Herz. Weil Gott, du musst dich nicht vor Gott verstecken. Du kannst dich auch nicht vor Gott verstecken. Das finde ich einen von diesen riesen Vorteilen bei Gott. Ich kann einfach so sein, wie ich bin. Bei gewissen Menschen musst du dich vielleicht verstellen. Beim Chef musst du immer Ja sagen, du hast recht, sonst geht er dich raus. Oder? Als Beispiel. Aber bei Gott, da kann ich einfach so sein, wie ich bin. Er nimmt mich immer an. Er kann mich nicht anders annehmen, wie das ich bin. Das heisst, ich kann immer ehrlich sein, mit wahrhaftigem Herzen. Ich kann also immer kommen und einfach mal so weit glauben, wie ich das jetzt halt kann. Ich vertraue einfach auf das, was er gesagt hat. Besprengt in unserem Herzen, das heisst im Prinzip, steht nämlich, dass Gott uns einen neuen Geist gegeben hat und in unser Innere eingeleitet hat, einen Geist, der das macht, was Gott möchte. Das heisst, wir haben ein neues Herz bekommen, unser Herz ist erneuert worden. Und los von dem bösen Gewissen. Das Gewissen, woher kommt das Gewissen? Ist das Gewissen von Gott oder ist das Gewissen von den Menschen? Was denkt ihr da? Du meinst, es sei von Gott das Gewissen? Was macht das Gewissen? Es richtet über dich. Das Gewissen tut dich richten. Aufgrund von was? Aufgrund von Wahrheiten, von Tatsachen. Aufgrund von Gottes Sicht über dein Leben. Nein, das macht es nicht. Es richtet dich aufgrund von den Umständen, wo du aufgewachsen bist. Oder? Also das Gewissen ist nicht geformt von Gott. Dein Gewissen ist geformt von deinen Eltern, von deinen Lehrern, von deiner Kultur, wo du aufgewachsen bist. Und das sagt dir zum Beispiel, wenn du etwas Falsches machst, Gott hat dich nicht mehr gern. Dann hast du wieder das Problem mit dem Gefühl. Dann sagst du, ja, wenn er mich nicht gern hat, habe ich ihn auch nicht gern. Aber das böse Gewissen, das dich immer anklagt, das ist das, wo irgendwo immer wieder zwischen dir und Gott steht. Das Gewissen sagt dir, du hast etwas falsch gemacht und Jesus sagt, ich bin für dich gestorben. Jetzt, wem glaubst du mehr? Deinem Gewissen, deinem Gefühl oder der Tatsache, wo Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben? Die jetzigen und die zukünftigen und die vergangenen. Wem glaubst du mehr? Jedenfalls sagt Jesus, das Gewissen sei abgewaschen worden. Rein gewaschen worden. Also unser Gewissen sei jetzt, dürfen wir es nicht mehr anklagen, weil Jesus uns freigesprochen hat. Es gibt etwas anderes, das ist der Geist in dir, der dir sagt, was richtig und was falsch ist. Aber der Geist wird dich nicht verurteilen. Das Gewissen wird dich verurteilen. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um euch zu verurteilen, sondern ich bin gekommen, um euch zu retten. Oder? Seht ihr ein bisschen den Unterschied? Das Gewissen klagt dich an von Gott und Jesus probiert dich freizusprechen. Er sagt, ich bin für das gestorben. Wir sollen jetzt also festhalten an dem Bekenntnis. Das Bekenntnis ist, dass Jesus für mich gestorben ist und ich eins geworden bin. Das ist Bekenntnis. Ich bekenne mich zu Jesus. Und ist eben treu und wir sollen nicht wanken in dieser Hoffnung. Wir wanken vielleicht schon, aber das Fundament, haben wir ja gesehen, das wankt nicht. Oder? Das Fundament, das steht. Was Jesus sagt, das sind die Wahrheiten, die sind fest, die stehen, da kann man nichts rütteln. Das ist einfach so. Wir sind nämlich die, die wanken. Wir wanken dann, wenn wir auf unsere Gefühle schauen. Dann heisst es, wir sind dann wie so eine Meereswoge, die hin und her treiben werden, wie ein Schiff im Wind, oder? Das ist, wenn wir nicht mehr auf dem Fundament stehen, sondern wie das Haus da umeinander gewackelt, wenn ein bisschen Wind kommt. Dann sind wir nicht mehr auf der Tatsache. Auf der Tatsache, dass Jesus Fundament ist und dass er schaut für uns. Jetzt mache ich einen Einschub. Letztes Mal ist auch die Frage auftreten, wie kommt das Wort Gottes in mein Herz? Weil das, was da steht, das wissen wir ja. Aber wie kommt das in mein Herz? Wie wird das ein Teil von mir? Das ist ja die entscheidende Frage. Wie werden die Tatsachen ein Teil von mir? Es gibt ein Wort, ja, das heisst Wort. Und für das Wort, wenn man zum Beispiel sagt, ich bin das Wort, da gibt es zwei griechische Wörter, gibt es für Wort. Eins heisst Logos und das andere heisst Rhema. Das übersetzen wir beides mit Wort. Logos ist das geschriebene Wort. Und Rhema ist im Prinzip das Wort, das in dir lebendig wird. Ganz einfach ausgedrückt. Das heisst, wenn etwas in der Bibel steht und eine Wahrheit ist, dann heisst das so lange nicht, dass das in dir lebendig ist, die Wahrheit. Und das ist ja das, jetzt ging ich einmal noch dran mit Livia. Das ist ja genau das, oder? Was wir nämlich vermissen. Wie kommen wir von dem, was in der Bibel steht, wie kommt das in unser Herz? Jetzt möchte ich mal den Toni und sie dich bitten, dass sie führen kommen. Sie helfen mir jetzt da dabei. Und zwar, ja, sie wissen noch von nichts, he? Kannst du bitte da hinstehen, Edith, und Toni da. Jetzt, wenn ich jetzt ein neues Herz bekomme, oder? Ich habe ein neues Herz bekommen von Gott. Und das ist ein gutes Herz. Das Herz ist neu geschaffen worden und ist mit dem Geist, ich sage es mal, von Gott verbunden. Das heisst, mein Herz und Gott haben etwas, wo mein Verstand nicht weiss. Oder? Das ist wie bei denen zusammen. Er wäre jetzt zum Beispiel Gott und Sedit wäre das Herz. Jetzt haben die ja eine Beziehung, die ich gar nicht kenne. Ich kenne die Tiefe von dieser Beziehung, die die beiden haben, ja nicht. Oder? Ich kenne die Beziehung, die mein wiedergeborener Geist zu Gott hat, nicht. Aber in mir inne ist das Neue, das, was Gott in mich hier geschenkt hat. Und jetzt komme ich so von Gott Bibelwort über. Tatsache, die er mir gibt. Und jetzt ist meine Frage, wie kommt das jetzt in mein Herz? Oder? Und das ist ja nämlich die Schwierigkeit, die wir haben. Gut, jetzt können wir mal irgendetwas nehmen, zum Beispiel, Gott ist gut. Gott ist gut. Jetzt komme ich das von ihm über, oder? Von seinem Wort lese ich, Gott ist gut. Jetzt schaue ich da mal an und sage, Gott ist gut. Fange ich da mal ein bisschen umreißen, so, ist Gott wirklich gut? Ja, ich denke schon. Oder ich überlege mir etwas anderes und denke, ja, das steht, glaube ich, das steht im Johannes, oder? Das sagt doch sicher. Das sagt sicher, wer könnte das sagen? Nein, das steht nicht im Johannes, das steht im Lukas. Im Lukas, da kommt doch ein reicher Jüngling und sagt, Jesus, du bist gut. Und sagt Jesus, glaub, nein, nur Gott ist gut. Das ist sicher das. Oder vielleicht meint Gott ja nicht wirklich das, was er sagt. Oder wir könnten zum Beispiel anfangen zu sagen, okay, Gott liebt mich nicht, Gott liebt mich. Dann sind wir endlich so weit, dass wir das weitergeben. Und dann wunderst du dich, dass das, was Gott dir gegeben hat, nicht ankommt in deinem Herz. Du zerpflückst das. Dein Verstand zerpflückt etwas. Das heisst, wir sind irdisch gesinnt. Wir tun das, was Gott uns gibt, mit irdischen eigenen Gedanken so lange zu pflücken, bis wir nichts mehr haben, was wir am Herzen weitergeben können. Irdisch gesinnt. Weil du kannst Geistliches nicht mit dem Verstand beurteilen. Geistliches muss durch den Geist beurteilt werden. Und der Geist ist da. Der ist nicht in deinem Verstand, der Geist. Das Herz ist vollkommen in Ordnung. Dein Herz weiss schon, was machen mit dieser Blume, wenn sie sie tatsächlich auch überkommt. Oder? Wenn ich jetzt eine Blume überkomme, aus dem Wort Gottes zum Beispiel, wo steht, ich bin gerechtfertigt und ich gebe das weiter, strahlen sie schon mehr wie vorher. Das Herz weiss, was machen mit dieser Blume. Oder? Ich tue das unprüft, gebe ich das weiter, weil ich kann das nicht prüfen. Jetzt steht aber in der Bibel, soll alles prüfen. Wenn ich jetzt eine Schlange ihr geben würde, würde das Herz, das von Gott ist, die Schlange annehmen? Natürlich nicht. Die würde das merken, die würde sagen, nein, das will ich nicht. Das kommt ja nicht von Gott. Da ist ja nicht meine Herzensbeziehung, die da ist, zwischen dem Geist und Gott, ist ja nicht da. Zwischen dem Geist, meinem wiedergeborenen Herz und dem Wort Gottes, ist ja da nicht da. Oder? Zu dieser Schlange zum Beispiel. Und das ist genau das Problem, oder? Ich nehme etwas und zerpflücke das. Letztes Jahr habe ich gehört, die Predigt sollte nicht länger gehen wie 20 Minuten, weil man sich nur eine Viertelstunde konzentrieren kann. Das ist ja super. Das heisst, dann müsste die Predigt mindestens 4 Stunden gehen. Die erste halbe Stunde, da kommst du mal an, da überlegst du gar noch nicht, was passiert. Dann hast du eine Viertelstunde, um die Predigt analytisch auseinanderzunehmen, alles aufzuschreiben. Und nach 3 Stunden bist du so kaputt, dass nachher, wenn in der Bibel steht, er hat dich gern, sagst du, okay, er hat mich gern. Ich bin gerechtfertigt. Du gehst alles durch, ohne dass dein Verstand noch alles kaputt macht. Darum ist es eben zum Beispiel gut, wenn man auch länger unter dem Wort ist. Ich mache 2 verschiedene Arten von Bibelstudium. Danke. Könnt ihr da sitzen? Entweder geht es darum, dass ich sage jetzt mal, etwas von Gott empfangen, eine Segnung, Kraft oder so. Dann tue ich zum Beispiel eine CD hören mit dem Kopfhörer und gehe mal laufen ins Kambli. Ganz 5-6 Stunden kann ich da durchlaufen, dann höre ich da. Am Schluss weiss ich nicht, was der gesagt hat. Die hat irgendetwas erzählt die ganze Zeit über Gott, aber ich kann gar nicht sagen, was hat er jetzt gesagt. Ich habe mir das gar nicht merken, die vielen Sachen. Aber ich fühle mich erbaut. Ich weiss innerlich, es geht mir wieder gut, ich bin völlig aufgestellt, Gott ist super. Das weiss ich am Schluss noch, nach diesen 4 Stunden oder 5 Stunden Laufen. Das weiss ich noch. Dass Gott mich liebt. Dass Gott mich gern hat. Diese Sachen weiss ich noch. Aber von was, dass der Prediger geredet hat, das habe ich vergessen. Und ich glaube, das muss ich auch gar nicht wissen. Weil wenn es wirklich mal darauf ankommt und ich muss wissen, was er gesagt hat, dann heisst es, der Heilige Geist wird mich daran erinnern. Und das andere ist das Bibelstudium, da schaue ich die Bibel nachschauen und lese mal und überlege mir, was steht da. Das ist etwas anderes. Es ist beides wichtig. Aber meistens schauen wir das nur anschauen und lesen und studieren, was das heisst, anstatt dass wir einfach annehmen, was das heisst. Oder? Wenn wir zum Beispiel lesen, Gott ist gut, dann schaue ich nicht auf die Wahrheit, die ewige Wahrheit, dass Gott gut ist, die unsichtbare Wahrheit, sondern ich schaue auf meine Umstände und sage, aha, der Zahltag ist irgendwie zu knapp für den Monat oder jetzt bin ich krank geworden oder mein Auto muss wieder in Service und ich habe kein Geld oder ich habe jetzt irgendwie eine Platte gehabt. Wir schauen auf Umstände. Und dann hat das Wort, Gott ist gut, sieht dann so aus. Da ist nichts mehr übrig geblieben von dem. Und genau aus dem Grund kommt das nicht an im Herz. Weil das Herz hat kein Problem. Es steht nie, wir sollen unser Herz erneuern. Das heisst, wir sollen unseren Sinn erneuern. Das heisst, unsere Sinn müssen erneuert werden, dass wir eben einfach die Wahrheit annehmen und sagen, wenn das Gott sagt, dann ist es so und fertig. Und darum ist das so wichtig. Jetzt kommt das Problem der emotionalen Distanz. Das sieht jetzt so aus. Da haben wir da weiter auf der Seite 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn beim Wort nehmen. Also die Wahrheit wäre, dass sich der Vater über Kinder erbarmt, jeder Vater, sagen wir mal. Und wenn ich jetzt Gott beim Wort nehme, wer weiß, was die korrekte Übersetzung von bei Gott, also ihn beim Wort nehmen. Das habe ich andersrum geschrieben. Was gefällt dir nämlich besser so? Was steht dort? Ihn fürchten steht dort. Über die, die ihn fürchten. Fürchten heisst nichts anderes, wir nehmen Gott ernst. Wir nehmen Gott als Gott an. Als der, der es besser weiss wie du. Wir nehmen ihn beim Wort. Wenn er sagt, ich liebe dich, dann nehmen wir ihn beim Wort und sagen, ja, es ist so. Wir nehmen Gott ernst. Und wenn wir ihn ernst nehmen, dann können wir das Erbarmen auch spüren. Und es wird ein Teil von unserem Leben. Aber wenn wir Gott nicht fürchten, wenn wir ihn nicht ernst nehmen, wenn wir ihn nicht beim Wort nehmen, dann kommen wir das nicht über. Wir kommen das nicht über, was Gott möchte schenken. Und jetzt sehen wir da auf der Seite 13, ist das Problem von der emotionalen Distanz. Da steht, Schutzmauern bauen wir aufgrund von negativen Erfahrungen, zum Beispiel mit dem Vaterbild. Ich höre manchmal, dass jemand sagt, ja, mein Vater hat mich eben vernachlässigt oder mein Vater hat mich abgeschlagen. Und dann denke ich mir so, jetzt stell dir doch einfach mal einen Vater vor, wie denn du gern hättest. Dann sagst du zum Beispiel, ja, ich hätte gerne einen Vater, der mich nicht dauernd kritisiert. Wo, wenn ich mal etwas ihm sagen will, mich mal ausreden lässt und nicht immer gerade reinredet, wenn ich rede mit ihm. Ich will einen Vater, der immer da ist für mich. Ich will einen Vater, der mich auch leben lässt und unterstützt in meinem Leben. Wo mir hilft, wenn ich ein Problem habe. Wir können das ja auch so sehen. Und dann wärst du vielleicht vom Gott nicht mehr weit entfernt. Von so, wie er ist. Von so, wie Jesus ihn offenbart hat. Oder? Aber wir schauen irgendwie immer auf die kleinen Umstände. Immer auf Vergangenes, auf Umstände. Das heisst, unser Leben ist bereits in Bahnen von der Vergangenheit. Es ist früher etwas passiert, jetzt dein Verstand überlegt, wie habe ich da reagiert in dieser Situation früher und was ist dabei rausgekommen. Dem sagt man vom Verstand geleitet, aber das ist nicht das, was Gott möchte. Er möchte, dass du durch das Wort von ihm geleitet wirst und wenn er sagt, ich habe dich gern, dann sagst du, okay, ich bin auf einem richtigen Weg, Gott liebt mich. Das ist ja das Blaue, das ist ja die Tatsachen, oder? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, und jetzt kommt das wieder, wenn ich in dem Glauben annehme, wie viel mehr wird dann doch euer Vater im Himmel euch Gutes geben, denen, die ihn bitten? Oder? Das heisst, da haben wir die Fundament, die Tatsache, dass auch böse Menschen schauen für ihre Kinder. Und ich nehme jetzt an, wenn doch Gott gut ist, wird er noch viel mehr für mich schauen. Oder? Das ist ja der Anfangsvers, wo Livia uns vorgelesen hat. Und das ist der Diamant, der da ist. Da steht, dank Jesus, weil er für uns gestorben ist, haben wir alle durch einen und den gleichen Geist freien Zugang zum Vater. Das ist eben der Geist, der in dir wohnt. Du, der Geist, der Heilige Geist in dir, hast du Zugang zum Vater. Wir sind jetzt nicht mehr Fremde, ohne Bürgerrecht. Nein, wir sind jetzt Bürger vom Himmel. Ja, ist ja klar, Gott ist Bürger vom Himmel. Sie sind seine Kinder auch Bürger vom Himmel. Du bist also jetzt ein Bürger vom Himmel. Du gehörst zu Gottes Haus. Du wohnst in seinem Haus inne. Du gehörst zu Gottes Familie. Das ist der Diamant für dich heute. Dann hat er da unten noch etwas geschrieben. Ich möchte das noch schnell da aufzeigen. Er redet von Sackgassenbekehrung. Ich habe mir überlegt, was das ist. Das heisst, christlich sein, aber nicht bei Christus. Das heisst, ich bin brav, ich bin fromm, dass ich in den Himmel komme. Das wäre für ihn eine Sackgassenbekehrung. Eigentlich gar nicht eine Hinwendung zu Jesus Christus. Gar nicht wirklich eine Verbindung im Glauben mit dem Werk von Jesus. Das ist das, was er darunter versteht, unter einer Sackgassenbekehrung. Einfach, wenn ihr das durchlesen, dann wisst ihr, darum, was es geht. Es ist für mich noch schwierig, eine Nacherzählung von einer Predigt zu machen. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Aber es ist natürlich auch für mich gut, das mal anzuschauen, wie er das so sieht. Und gerade so, das, was er schreibt mit dem Fundament, dass wir ein Fundament haben, das fest ist, wo wir unser Glaubenshaus darauf aufbauen. Das ist natürlich wichtig, dass wir unseren Glauben aufbauen auf dem Fundament, wo Gott uns leitet. Und nicht auf unsere Gefühle oder auf unsere Erfahrungen. Sonst campen wir da draussen, außerhalb von dem Glaubenshaus, außerhalb von dem Fundament, das Gott gelegt hat. Wir glauben einfach irgendwas. Wenn es uns gut geht, glauben wir etwas positiv. Wenn es uns schlecht geht, glauben wir negativ. Und dann wirst du immer so hin und her geworfen und kommst in deinem Glaubensleben gar nicht weiter. Und darum ist das so wichtig, was er gesagt hat, dass wir das Fundament haben und auf dem Fundament aufbauen. Und wenn zum Beispiel jemand sagt, Gott ist gut, dann ist das so. Das ist unabhängig von deinen Umständen so. Das hat nichts mit deinen Umständen zu tun, ob Gott gut ist oder nicht. Deine Umstände verändern Gott auch nicht. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Weil wenn wir dann mal eine schlimme Situation hat, wie er das erwähnt hat, er hat eine Chemotherapie gehabt und sie haben ihm eben Gift gegeben. Das hat er ja erwähnt, oder? Und es ist dann mit dem Glauben auch ein bisschen bergab und bergauf gegangen. Aber er hat gesagt, ich habe dann auf das Fundament geschaut, wo Gott sagt, ich bin bei dir. Ich trage dich auch da durch diese schwere Zeit. Und du sollst wissen, selbst wenn du stirbst, habe ich dich lieb. Deine Gesundheit hat nichts zu tun mit meiner Liebe, die ich zu dir habe. Das ist wie unabhängig. Die Liebe zu Gott kannst du nicht messen an deinem Vermögen oder an deiner Gesundheit. Die Liebe, die Gott zu dir hat, kannst du messen an dem, was er gemacht hat. Und er hat seinen Sohn gegeben. Das ist der Punkt, wo wir Gottes Liebe messen. Sein Sohn. Nicht, wie es mir geht. Damit geht es mir schlecht, wenn ich nicht auf dem Fundament laufe. Und da kann ich Gott nicht Schuld geben. Oder sagen wir mal, der Staat, du sollst nicht stellen. Ich stehle etwas und komme ins Gefängnis. Da kann ich nachher nicht sagen, Gott ist ungerecht, darum hast du zulassen, dass ich ins Gefängnis komme. Ich bin nicht auf dem Fundament gelaufen, ich bin nicht in der Wahrheit gelaufen vom Wort Gottes und dann bin ich halt selber die Schuld. Das kann passieren. Es kann auch passieren, dass jemand anderes etwas macht, wo dann ich getroffen wird. Wenn einer in mich hinfährt und ich zum Beispiel ein schwer verunfallt bin, ist das auch nicht Gottes Schuld, dann ist der andere Schuld. Das ist ja nicht meine Schuld. Und dann gibt es noch Sachen, wo man gar nicht wissen, woher das kommt. Da passiert etwas in deinem Leben, wo du keine Ahnung hast, woher das kommt. Es ist einfach da. Aber Gott liebt dich genau gleich. Und Gott liebt dich genau gleich. Und Gott wird dich heute lieben und morgen lieben und übermorgen lieben. Und er freut sich schon, wenn du mit ihm zusammen im Himmel bist. Oder? Und wir dürfen uns auch freuen, dass wir mit ihm zusammen Gemeinschaft haben können. Wir dürfen heute schon Gemeinschaft haben, wenn wir auf dem Fundament laufen und sagen, wenn du sagst, du sagst gut, dann nehme ich das an, ich baue das in mein Leben ein und sage, Gott ist gut. Auch wenn die Umstände nicht gut sind, Gott ist gut. Und je mehr, dass ich schauen kann auf Gott, auf die unsichtbaren Sachen, je weniger gewichtig werden die sichtbaren Umstände. Je weniger gewichtig. Das heisst nicht, dass sie weg sind. Sie sind immer noch da. Aber wir schauen vielleicht nicht mehr so stark auf die negativen Umstände, sondern können ein bisschen positiver schauen auf das, was Gott sagt. Sich schlussendlich auf ihn ausrichten und nicht auf die Umstände. Jetzt haben wir da wieder da die Diamanten, die dürfen dir da holen. Dann tun wir, ich tun jetzt Gebet anbieten, wenn jemand möchte eine Entscheidung treffen, dass er mehr aufs Fundament schaut, mehr auf das schaut, was Gott sagt über ihn und weniger auf seine eigenen Gefühle schaut. Dann dürfen wir zum Kreuz kommen und das mit der Bernadette, sie kommt auch hinter mit der Bernadette oder mir, einfach das Zeuge beten oder du darfst das an deinem Platz machen, so wie es für dich stimmt. Wenn du eine Entscheidung treffen willst, dann triff die Entscheidung heute. Einer hat mir gesagt, das Lieblingsmöbel vom Teufel sei die Langbank. Man schiebt etwas so lange raus, bis es irgendwann halt spät ist oder es eh nicht mehr machst. Darum, wenn du möchtest eine Entscheidung treffen für Jesus, für heute, ihm zu vertrauen, dass das Fundament, das er geleitet hat in der Schrift, dass das verhebt, dass du auf ihn trauen willst, dann mach das jetzt. Und jetzt hören wir noch Musikstück. Ich gehe hinterher beten. Wenn jemand möchte kommen. Vater, ich danke dir einfach für deine Liebe, für das Fundament, das du gelegt hast im Wort, das du uns gegeben hast in dieser Heiligen Schrift. Möchte ich bitten, dass aus dem Logos-Wort, das dort drin steht, dass das nicht leer an uns vorbeigeht, sondern dass das ein Rema wird, dass das in unserem Herz wohnen kann, dass wir das aufnehmen, dass wir dürfen unser Glaubenshaus aufbauen auf dieses Fundament, dass wir dürfen dort drinnen auch sein, auch wenn es draussen stürmt, dass wir dürfen wissen, in dem Glaubenshaus bin ich geborgen, egal ob ich krank bin oder ob ich gesund bin, wie es auch immer stürmt in meinem Leben. Ich darf einfach wissen, du bist bei mir, Vater, und du sitzt mit mir am Tisch und ich bei dir, und das ist so wunderbar. Amen.